Wenn man von euch die Nachrichten liest oder sieht, der ist bestens informiert über das schlimme Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. Und jetzt nach 3 Tagen denkt man, jetzt kann eigentlich nichts mehr Schlimmeres kommen, aber es gibt immer noch was, was die Nachricht vom Vortag toppt. Ihr erinnert euch an die Krise letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Ahrtal. Ich glaube, wann war das? 21, ne? Da haben wir als Gemeinde auch für gespendet. Und zwar über eine Organisation, die praktische Hilfe bringt, die aber auch das mit dem Evangelium verbindet. Da ist ihnen das wirklich sehr viel wert. Das ist To All Nations heißt das. Ich habe die Anliegen an die Wand. Ja, das sind sie. Ich habe gedacht, wir nehmen uns einfach ein paar Minuten, bevor wir in die Lehre reingehen, in Lukas reingehen und nehmen uns Zeit für die Anliegen zu beten. Es geht da um verschiedene Sachen, um die Angehörigen, es geht um die noch verschüttet sind, für die Zeit ausläuft. Es geht um viele, die trauern, die verletzt sind, die in Krankenhäusern leben, eingeliefert wurden. Der letzte Stand ist, glaube ich, sowas von 11.000 Toten und immer noch viele, viele Verschüttete und 50.000 Verletzte. Also schon phänomenal, dass der Schaden, der angerichtet ist. Und dann ist hier für die Menschen, die alles verloren haben, dann für unsere Geschwister besonders, natürlich auch für alle Helfer, aber besonders für die Geschwister, für unsere Geschwister, die im Namen Jesu helfen, denen es wirklich ein Anliegen ist, die mit Gemeinden zusammenarbeiten und dann auch, dass die Hilfe erfahren, die Hilfe bekommen, dass da auch Möglichkeiten sind, mit ihnen zu beten, mit ihnen über Jesus zu reden. Der Herr weiß, warum er das zugelassen hat. Und oftmals sind gerade solche Katastrophen ein Auslöser dafür, dass Menschen den Schritt zu Jesus tun. Und dass auch, dass wir Christen ein Zeugnis sein können und ein Vorbild sein können. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Nimm dir den einen oder anderen Punkt, bete dafür. Und ich werde dann den Schluss machen. Dass alles siehst und dass du mitfühlst. Und Herr, dass du in unserer Welt wirkst und dass du auch in dieser Not und in diesem Leid Gutes bewirken kannst, Herr. Wir möchten dich bitten, dass dadurch viele Herzen offen werden für die ewige Wahrheit, Herr, für dein Heil. Wir bitten dich für die Christen, Herr, dass sie die Möglichkeiten nutzen, die ihnen gegeben werden und dass sie von dir bezeugen, dass sie für Menschen beten, Herr, dass du ihre Gebete erhörst. Wir möchten dich bitten für die Gemeinden in diesen Gebieten, Herr, die winzig sind, die klein sind. Stärke du sie, Herr, segne du sie, gebrauche du sie zu deiner Ehre. Wir bitten dich für die vielen, die in verschiedenen Organisationen helfen. Herr, gib ihnen die Kraft und Weisheit, das Richtige zu tun, sodass viele gerettet werden können. Und besonders, Herr, sei bei denen, die in deinem Namen helfen. Herr, schenk, dass sie nicht ausgebremst werden, sondern dass sie von dir weitersagen können. Herr, wir danken dir, dass wir zumindest für diese Menschen beten können und wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt mit uns bist, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest und dass du unsere Herzen auftust. Amen. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Wir haben in den vergangenen Kapiteln immer wieder gesehen, dass die Pseudo-Frommen zu Jesus kamen und dass sie ihm Fangfragen gestellt haben. Natürlich Fangfragen, die hatten zum Ziel, ihn fertig zu machen, ihn irgendwie in Worten oder Taten zu fangen, zum Straucheln zu bringen, sodass sie ihn anklagen könnten, dass sie irgendeinen Grund gegen ihn finden würden. Und da waren Fragen bei, welches ist das höchste Gebot? Oder die Frage, wer ist mein Nächster? Warum halten sich deine Jünger eigentlich nicht an die Überlieferungen? Warum fasten deine Jünger nicht? Mit diesen oder ähnlichen Fragen wollten die Menschen Jesus zu Fall bringen. Und mit diesen oder ähnlichen Fragen, vielleicht eher ähnlichen Fragen, wollen Menschen uns zu Fall bringen. Da werden manchmal Fragen gestellt, manche sind sicherlich aufrichtig, die stellen wir uns auch als Christen. Aber manche, die sind einfach nur Fragen, die uns blöd aussehen lassen sollen. Woher kam Kains Frau? Ist eine Frage, die Nicht-Christen stellen, um uns zu zeigen, ihr seid mit eurer Schöpfung und so, das ist alles Quatsch. Ist auch eine Frage, die auch Christen stellen. Die habe ich mir auch als Jugendlicher gestellt. Und wir haben sie einmal hier in der Gemeinde, in der Fragestunde, haben wir die mal behandelt. Solche Fragen. Dann gibt es Fragen oder Aussagen, es ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Also euer ganzes Gerede mit Auferstehung, wie wollt ihr das beweisen? Es ist noch keiner zurückgekommen. Oder ganz herablassende Fragen, kann Gott, habt ihr vielleicht sogar schon gestellt kriegt, kann Gott eigentlich einen Stein machen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht bewegen kann? Fragen, die einen ins Straucheln bringen sollen. Und die meisten der Fragen, die können beantwortet werden. Und manche können nicht beantwortet werden, können wir auch nicht beantworten, weil Gott uns die Antwort in der Bibel nicht geoffenbart hat und weil der gesunde Menschenverstand auch keine Antwort darauf finden. Und in Lukas 20, wo wir seit letztem Mal Lukas drin sind, da gibt es auch so Fragen, mit denen die Leute zu Jesus gekommen sind. Die eine war nach seiner Vollmacht. Wer gibt dir eigentlich die Vollmacht, all das zu tun und zu lehren? Jesus hat keine Antwort gegeben. Er hätte natürlich eine Antwort geben können, aber er hat keine Antwort gegeben, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Frage gestellt wurde. Und er hat eine Gegenfrage gestellt, hat damit gekontert. Heute geht es um zwei weitere Fragen, die die Menschen Jesus stellen. In der örtlichen Kneipe, da war ein Barkeeper, hatte solche Muskeln. Und dieser Barkeeper war der stärkste Mann im Umkreis. Und man war sich so sicher, dass er der stärkste Mann im Umkreis war, dass man eine Wette einging, 1000 Euro für denjenigen, der stärker wäre als der Barkeeper. Dieser Barkeeper, der hatte... Der Test war darin, dieser Barkeeper nahm eine Zitrone, nahm sie in die Hand und presste sie aus, sodass die Schale hinterher fast trocken war. Da konnte kein Tropfen mehr rausgepresst werden. Und die 1000 Euro würde der gewinnen, der noch einen einzigen Tropfen daraus pressen könnte. Ja, und dann kamen Leute und alle möglichen Leute kamen und haben natürlich verloren. Und keiner konnte diesen Barkeeper gegen diesen Barkeeper gewinnen. Kein professioneller Ringer und kein Hafenarbeiter, kein Muskelprotz, keiner schafft es. Und eines Tages kam dieser kleine, dürre Mann mit Nickelbrille, Tasche unterm Arm und dann kam er rein in die Kneipe und sagte mit so einer hohen Fistelstimme, ich würde gerne an dem Wettbewerb teilnehmen. Und das Gegröle war groß in der Kneipe. Und als alle stille waren, da sagte der Barkeeper, okay, machen wir. Nahm sich eine Zitrone und presste und presste und presste, bis das nichts mehr rauszukriegen war. Dann gab er diese trockene Schale diesem kleinen, dürren Mann. Und der kleine, dürre Mann nahm sie und es wurde ganz still. Und er presste und presste und presste und kriegte 6 Tropfen Zitronensaft raus. Und dann fragte der Barkeeper, wie haben Sie das gemacht? Was sind Sie denn von Beruf? Sind Sie Holzfäller oder Gewichtheber? Und der Mann sagte, nein, ich arbeite beim Finanzamt. Die kriegen immer noch einen Tropfen raus. Ist vielleicht eins der unbeliebtesten Ämter, weil sie uns zu steuern wollen. Und das war damals, zur Zeit Jesu, nicht anders. Alles, was mit Steuern zu tun hatte, alles, was mit Zoll zu tun hatte, das war sehr, sehr unbeliebt. In Lukas Kapitel 20 lesen wir in den Versen 10 bis 26 darüber. Da wollte man mit der Steuerfrage eine weitere Fangfrage stellen. Lukas 20, 10 bis 26. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuern zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist kannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen des Kaisers. Er aber sagte ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk, und sie verwunderten sich über seine Antwort. Vers 20 belegt schon die Aussage, dass es ihnen nicht darum geht, von Jesus die Erlaubnis zu bekommen, dem Kaiser in Rom Steuern zu zahlen. Es war wiederum eine Fangfrage und sie wollten damit Jesus auf die Nase legen. Warum? Was denkt ihr? Wieso? In welcher Hinsicht war das eine Fangfrage? Sollen wir dem Kaiser Steuer zahlen? Der Kaiser war die Regierung, ja. Und zwar keine einheimische, keine jüdische. Hätte Jesus mit Ja, Nein geantwortet und hätte er gesagt, nein, es ist nicht erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, wie hätten sie ihm dann den Strick gedreht? Ja, sie hätten das den Römern gesagt und hätten gesagt, hier, der Lehrer da, der lehrt, dass wir dem Kaiser keine Steuern zahlen sollen. Und wenn er gesagt hätte, ja, zahl dem Kaiser Steuern, wie hätten sie ihm dann den Strick gedreht? Dann hätten sie gesagt, er unterstützt die Römer, der unterstützt die Besatzungsmacht. So wie sie auch die Zöllner angeklagt haben. Wobei die natürlich noch mehr Dreck am Stecken hatten. Aber es war wieder keine klare Ja-Nein-Antwort Jesu. Er lässt sogar die Leute, die ihn gefragt haben, mitarbeiten. Er sagt, gib mir mal einen Denar. Jetzt war es so, dass die Römer den Juden erlaubt hatten, ihre eigenen Münzen zu drucken, zu prägen. Und auf diesen Münzen, da waren Natursachen drauf, Ähren und Felder und solche Sachen. Aber römisches Geld war auch noch im Umlauf und auf dem Denar war auf der einen Seite ein Abbild des Cäsars, des Kaisers, der Regierung. Und der Gedanke ist eben auch, dass Cäsar, wissen wir aus der Geschichte, dass er verlangte, dass er praktisch gottähnlich verehrt wurde. So, und jetzt hat mir Jesus diese Münze gegeben und er fragt, wer ist denn da abgebildet? Und die rufen Cäsar. Und wahrscheinlich haben die einen schon gedacht, so, jetzt haben wir ihn gleich. Und er, Jesus sagt einfach nur, dann gib dem Cäsar die Dinge, die Cäsar gehören, und Gott die Dinge, die Gott gehören. Das Bild mit dem Cäsar auf der einen Seite, das erinnerte die Juden, dass sie politisch gesehen unter der Regierung der Römer waren. Ob sie das jetzt nur gut fanden oder nicht gut fanden, da fragten die Römer nicht nach. Die Römer waren die Regierung, waren die Besatzungsmacht, waren die Regierung, und sie hatten das Recht, Steuer einzutreiben. Und Jesus sagt, gebt Cäsar, was Cäsar gehört. Dazu gehörte in legaler Weise auch das Zahlen von Steuern. Darauf hatte Cäsar ein Recht. Jesus gibt trotzdem eine weise Antwort. Er sagt nicht ja oder nein, sondern er lässt es in gewisser Weise offen. Und die ihn gefragt haben, die wussten natürlich auch, dass eine Regierung das Recht hat, von denen, die regiert werden, Steuern zu bekommen. Kein Recht hatte der Cäsar natürlich auf göttliche Verehrung. Und vor allen Dingen nicht, wahrscheinlich hat er im römischen Reich viel göttliche Verehrung bekommen, die hatten ja viele Götter, die sie anbeten konnten, aber nicht bei den Juden. Also das konnte er von den Juden nicht kriegen, dass Verehrung gehörte, Ehre gehörte alleine Gott. Und das sagt Jesus mit, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Ehre, Anbetung, Hingabe, Verehrung, das alles gehört Gott allein. Was wären Lehren für uns heute aus diesem Text? Was denkt ihr? Ja, wo würdest du das sehen? Jesus fordert ja nicht zu einem Ungehorsam gegenüber der Regierung auf, ne? Ich meine, das ist grundsätzlich eine Wahrheit. Sonst noch was? Absolut. Absolut. Und ich finde, das ist eine ganz starke Aussage, die wir hier haben, und zwar, die wir nicht nur hier in der Bibel haben, aber die wir auch hier in der Bibel haben, dass die Regierung, der wir unterstehen, dass sie ein Recht hat, von uns Steuern zu bekommen und da zu tricksen oder zu schummeln. Das geht schon technisch, aber das geht für uns Christen nicht. Da möchte der Herr schon, dass wir da aufrichtig sind, dass wir wahrhaftig sind und dass wir der Regierung geben, was die Regierung erwartet. Was noch? Was soll man noch lernen?
Dass, wenn wir herausgefordert werden, wir vielleicht auch schlau sind. Schlauer Antworten.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Wir merken einmal bei der Frage, die wir letzte Woche oder vorletzte oder wann immer durchgenommen haben, in welcher Vollmacht tust du das? Jesus gibt keine Antwort, er stellt eine Gegenfrage, und das war sehr weise. Und hier wieder so eine Fangfrage, und wieder sagt Jesus nicht ja oder nein, sondern er appelliert an die Logik, an den Verstand, sagt, gebt dem Kaiser, was dem gehört, und gebt Gott, was ihm gehört. Und das ist so weise, wie Jesus hier antwortet. Und sicherlich auch was wir für uns heute Abend mitnehmen können, wenn wir vielleicht auch öfters, der ein oder andere von uns, im Gespräch ist mit Leuten, die uns glaubensmäßig herausfordern, verspotten, Fangfragen stellen oder blöde Fragen stellen, dass wir den Herrn bitten, Herr, wenn das nächste Mal vorkommt, dann gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit, den Mund zu halten, gib mir Weisheit, das Richtige zu sagen, gib mir Weisheit, eine Gegenfrage zu stellen oder auch eine klare Antwort zu geben. Das ist manchmal auch an der Zeit. Aber gib mir Weisheit, ja.
Hier ist interessant, man erkennt, ich sag mal, den Wolf zum Schafpelz erstmal auf Anhieb nicht.
Ja.
Sondern die kommen ja ganz aufrichtig an, hier, du bist ja ein gottesgläubiger
Mensch, ja.
Und alles. Das zeigt einem auch, manchmal muss man auch,
ja,
mal zweimal hinhören.
Ja. Ja, absolut, absolut. Die Frage gehört haben, die haben möglicherweise gar nicht gemerkt, dass das eine Fangfrage war, sondern haben gedacht, oh, das sind Leute, die haben nachgedacht. Aber Jesus durchschaut das natürlich. Das ist manchmal besser, wenn man nochmal nachfragt oder zuhört oder vielleicht sogar fragt, hier, warum ist dir die Frage am Herzen? Ja. Nee, ist es auch nicht. Wäre vielleicht mal eine interessante Frage für einen Mittwochabend, wenn Leute solche Fragen stellen. Und wisst ihr was, manchmal haben wir sogar die Berechtigung zu sagen, also warte, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich verstehe auch nicht alles. Ja. Noch eine Sache, die mir auch noch aus dem Text auffällt. Wir haben eben gesagt, Mario hat eben gesagt, dass uns der Text auf der einen Seite sagt, verantwortlich zu sein der Regierung gegenüber. Und da war ja noch eine Seite zu der Frage, wo wir auch eine Lehre daraus ziehen können. Es geht einmal um unsere Verantwortung der Regierung gegenüber. Und das, was Gott gehört, absolut. Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, eine Lehre, die wir aus dem Text mitnehmen können. Gott allein ist würdig unserer Anbetung und unserer Hingabe. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns hier auf der Erde nicht politischen oder irdischen Zielen hingeben, auf Kosten von unserem Leben für Gott. Damit sage ich überhaupt nicht, dass ein Christ nicht politisch aktiv sein kann oder irgendwelche im Roten Kreuz mitarbeiten kann. Ist ja sehr aktuell jetzt gerade für Türkei und so. Oder technischen Hilfswerk oder bei der Feuerwehr sein kann. Heißt das alles nicht. Aber unsere Hingabe, unsere Anbetung, uns für wen oder was wir leben, das sind nicht irdische Dinge, obwohl wir da manchmal involviert sind, sondern das gehört alleine Gott.
Schwierig wird dann aber natürlich, wenn die Regierung vorgibt, die kaufen keine Kirchenfamilie in Deutschland, wenn wir dir zu einem.
Richtig,
sagen,
ja.
Das ist natürlich ein Problem.
Richtig.
Wenn man so einmal sagt, die Regierung sagt, nee, wir verbieten deinen Glauben.
Ja. Und da kommt genau das rein, was der Eckhart eben gesagt hat. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist natürlich manchmal so eine Gratwanderung. Ne? Bei vielen Dingen, wo die Bibel sich jetzt nicht so äußert, da kommen Christen, nehmen eine Bibelstelle hier und da und fügen die irgendwie bunt zusammen und sagen, Gott sagt das. Ein blödes Beispiel, habe gar nicht mehr gerne die Beispiele von Corona, aber das ist ja nun mal noch so ein bisschen aktuell. Ne? Dann hast du Christen, die nehmen eine Bibelstelle von hier und eine Bibelstelle von da und dann sagen sie, und ich habe es selbst gelesen mit meinen eigenen Augen, ja, mit anderen kann ich auch nicht, aber ich habe selbst gelesen, die sagen dann, wer sich impfen lässt, dem ist ein böser Geist eingeimpft worden. Also, ich sag's nicht. Aber man kann mit Bibelstellen kann man so viel belegen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt. Oder andere verurteilen. Kann man alles mit der Bibel machen, wenn man hier einen Vers nimmt, da einen Vers nimmt und den Geist Jesu, den Geist der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit, der Aufrichtigkeit außer Acht lässt. Und von daher, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell sagen, ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die eine große Frage während der letzten Jahre war ja, vor allen Dingen war das ein Problem in Amerika, wo die Christen gesagt haben, die Regierung, die hat uns überhaupt nichts zu sagen über unseren Glauben, wenn die sagt, wir müssen unsere Kirchen schließen oder wir müssen 1,50 Meter voneinander entfernt sitzen, Da haben die uns gar nichts mit reinzureden. Also, ich würde sagen, so 100% klar kann man so nicht argumentieren. Mit vielen anderen Dingen, da lässt sich 100% klar argumentieren von der Bibel. Wir müssen also aufpassen, dass man nicht Dinge, die wir in einer bestimmten Art und Weise so sehen, dass wir sagen, das ist Gottes Wort, das ist Gottes Willen und ich habe den gepachtet, der ist so. Wir, bei den Sachen, wo es heißt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, der Vers ist ja in dem Zusammenhang, wo Petrus und Johannes das Predigen, das Zeugnis geben, von Jesus reden, das Hingehen in alle Welt verboten werden soll. Und da konnten sie sagen, das geht nicht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gut, soweit dazu. Danke für eure Antworten, die waren richtig gut. Unter den Feinden Jesu gab es verschiedene Gruppen. Da waren die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Tempeldiener, die Herodianer. Und vor allen Dingen kennen wir wahrscheinlich die Priester. Vor allen Dingen kennt man natürlich die Pharisäer und die Sadduzäer. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die waren sich nicht grün. Die konnten nicht miteinander. Allerdings, wenn sie einen gemeinsamen Feind hatten, wie Jesus zum Beispiel oder seine Jünger, dann haben sie sich verbunden. Ist ja oft so in der Welt. Da sind Gruppen, die sind miteinander verfeindet. War vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, welche Regierung das war. Da haben sich alle möglichen Gruppen zusammengeschlossen, um die Regierung zu stürzen und wollten dann eine gemeinsame Regierung bilden. Ähnliches hatten wir jetzt in Israel. Aber das war jetzt von einem anderen Land. Und dann haben sie die Regierung gestürzt und bildeten selbst die neue Regierung. Dann haben sie sich untereinander zerstritten. Aber wenn es gegen einen gemeinsamen Feind geht, dann reichen sie einander die Hand. Und so war das auch bei den Sadduzäern und bei den Pharisäern. Die Pharisäer, die waren eher konservativ, die Sadduzäer eher liberal. Die Pharisäer zum Beispiel, die hatten als ihre Glaubensgrundlage das gesamte Alte Testament. So wie wir. Gesamte Alte Testament. Die Sadduzäer, die hatten nur die 5 Bücher Mose. Also das war praktisch ihre Bibel, ihre Grundlage. Für die Pharisäer war die unsichtbare Welt real, so wie für uns. Also ich will mich nicht zu sehr mit den Pharisäern identifizieren, aber die glaubten halt an Engel und an Dämonen, an die unsichtbare Welt. Die Sadduzäer glaubten weder an Engel noch an Dämonen. Der größte Unterschied lag vielleicht in der Zukunftsvorstellung von Pharisäern und Sadduzäern. Die Pharisäer, die glaubten an die Auferstehung. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung, die glaubten auch nicht an ein Leben nach dem Tod, an Belohnung oder Bestrafung, die glaubten nicht an Himmel oder Hölle. Ich weiß nicht, warum die überhaupt geglaubt haben, aber jedenfalls haben sie nicht an die zukünftige Welt, an Auferstehung geglaubt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich will nicht zu lange darauf eingehen, aber der Paulus, als er in Gefangenschaft war, der hat manchmal bei seinen Verteidigungsreden die Pharisäer und die Sadduzäer gegeneinander ausgespielt. Einmal war er vor Gericht und sagte, der König oder ein Statthalter, ich bin hier, weil ich die Auferstehung von den Toten verkündige. Pharisäer und Sadduzäer waren als Ankläger gekommen und plötzlich sagten die Pharisäer, der ist eigentlich nicht des Todes würdig. Hat also die beiden Anklägergruppen gegeneinander ausgespielt. Und so kommen jetzt auch hier die Sadduzäer und kommen mit einer Frage. Die Verse 27 bis 33. Da traten aber etliche der Sadduzäer herzu und bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn jemandes Bruder eine Frau hat und kinderlos stirbt, so soll dessen Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren das 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Dann nahm der zweite die Frau und starb auch kinderlos. Und der dritte nahm sie, ebenso alle sieben, und sie hinterließen keine Kinder bei ihrem Tod. Zuletzt aber, nach allem, starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Also hört sich irgendwo nach einer total verrückten Geschichte an. Und zunächst mal eine Erklärung Jesu, die dem Ganzen die Spitze nimmt. Grundsätzlich gab es im Gesetz des Mose tatsächlich eine Regelung, dass wenn ein Mann eine Frau heiratete und keine Kinder hatte und der Mann starb, dass dann der Bruder diese Witwe zur Frau nehmen sollte und der erste Sohn, der aus dieser Ehe hervorgehen würde, würde dann den Namen des verstorbenen Bruders annehmen, um seinen Familiennamen und um seinen Besitz, damit er nicht verloren geht. Die nächsten Kinder würden dann dem Bruder, der jetzt die Witwe geheiratet hatte, und der Familie gehören. Das nannte man Leviratsehe, Schwagerehe, und das war im Gesetz verankert. Aber hier fabrizieren die Sadduzäer eine so hypothetische Geschichte, dass wenn die in einem Buch vorkäme, man würde das Buch weglegen und würde denken, also das ist ja wirklich jetzt total daneben. Widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Zumindest die letzten Brüder hätten flüchten sollen. Also Bruder Nummer 7 oder Bruder Nummer 6 oder vielleicht sogar Bruder Nummer 5. Wenn man merkt, alle meine Brüder sterben, wenn sie die Witwe heiraten, dann will ich nicht der 5. oder 6. oder 7. Bruder sein. Also wirklich eine verrückte Geschichte. Aber die Pharisäer meinten, die Sadduzäer meinten so, jetzt haben wir Jesus schachmatt gesetzt. Jetzt kann er keine gescheite Antwort mehr geben. Denn wenn es eine Auferstehung gäbe, hätte die Frau im Himmel ja 7 Männer. Jesus gibt eine sehr weise Antwort, Vers 34 bis 40. Jesus antwortete ihnen und sprach, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten, diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, und da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten, ich gehe mal davon aus, es waren die Pharisäer, und sprachen, Meister, du hast gut geantwortet. Und sie getrauten sich nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Jesus argumentiert hier eigentlich nicht mit Logik, obwohl seine Worte nicht unlogisch sind. Aber Jesus argumentiert hier mit dem Wort Gottes. Jesus zeigt auf, dass Leben im Himmel und Leben auf der Erde unterschiedlich sind. Dass Gott sich Unterschiedliches dabei gedacht hat. Das Leben nach dem Tod ist anders, als Muslime es zum Beispiel beschreiben. Bei denen ist ja der Himmel oder das Paradies voll mit sinnlichen Erfüllungen. Himmel und Erde werden auch anders sein, als die Zeugen Jehovas sich das vorstellen. Sie stellen sich zumindest die neue Erde so vor, dass es so ähnlich weitergeht wie hier, nur wie jetzt zur Zeit, nur ohne Sünde und in vollkommener Harmonie. Aber auch das sagt die Bibel hier nicht. Jesus erklärt, hier auf der Erde heiraten die Menschen, im Himmel nicht mehr. Im Himmel gibt es keinen Tod mehr und im Himmel gibt es auch kein Bedürfnis der Fortpflanzung. Es gibt ja keinen Tod mehr. Jesus sagt, sie werden den Engeln gleichen. Das sagt Jesus, sie werden den Engeln gleichen. Jesus sagt nicht, sie werden Engel sein. Wir werden also nicht Engel sein im Himmel, sondern sie werden den Engeln gleichen. Viele beziehen das darauf, dass Engel nicht sterben. Wir werden ewig leben, sagt die Bibel immer und immer wieder. Noch ein Wort zu Ehe im Himmel. In Amerika lebte bis vor 5 Jahren ein bekannter Theologe, Sproul hieß der, ist vor 5 Jahren gestorben. Und er hat einen interessanten Gedanken zu den Aussagen Jesu, dass im Himmel nicht mehr geheiratet wird. Das Zitat ist ein bisschen länger, aber ich fand das so interessant, dass ich das ganz vorlesen möchte. Sproul schreibt, nun, das ist für viele Menschen eine tiefe Enttäuschung, besonders für diejenigen, die sich auf ein freudiges Wiedersehen mit ihren Ehepartnern im Himmel freuen. Was Jesus jedoch zeigt, ist, dass die Menschen fälschlicherweise annahmen, dass das Leben nach dem Tod ohne wesentliche Änderung weitergehen würde. Das Neue Testament lehrt zwar eine Kontinuität der Existenz von dieser Welt zur nächsten, aber es wird bedeutende Veränderungen in der Art des Lebens geben, das wir im Himmel genießen werden. Es wird sehr wenig darüber gesagt, welche Änderungen stattfinden werden, aber wir wissen, dass jede Änderung eine Verbesserung mit sich bringen wird. Unsere Freude wird weit über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Einer der Gründe, warum uns die Ehe so viel bedeutet, ist die Kameradschaft, die sie mit sich bringt. Wir haben eine Person, auf deren Loyalität, Liebe und Zuneigung wir uns verlassen können. Im Himmel werden wir mit jedem eine solche enge Beziehung haben, denn sobald die Sünde aus den menschlichen Beziehungen entfernt ist, werden wir in der Lage sein, eine Nähe zu anderen zu genießen, die über das hinausgeht, was wir jetzt mit unseren eigenen Ehepartnern genießen. Jesus sagt nicht, dass ich meine Frau nicht kennen werde, wenn ich in den Himmel komme. Aber ich kann nur davon ausgehen, dass wir dort, wenn wir in den Himmel kommen, eine noch tiefere Liebesbeziehung haben können, als wir es hier je könnten. Beantwortet nicht alle Fragen, aber ich finde doch, es bringt Klarheit in unser Denken, wenn wir sagen, ja, wir werden wie die Engel sein, da kommt, spielt ja die ganze Frage rein, werden wir uns im Himmel mal wiedererkennen, haben wir auch schon mal hier in der Fragestunde beantwortet, werden wir uns wiedererkennen, wir werden sein wie die Engel, kann ich mich überhaupt dafür freuen, dass ich meinen Ehepartner wiedersehen werde? Und ich finde, er hat da eine recht gute Antwort gegeben, ohne über das hinauszugehen, was die Bibel sagt. Darum das längere Zitat. Und dann geht Jesus noch auf das eigentliche Problem der Sadduzäer ein, nämlich die nicht glaubten, dass es überhaupt eine Auferstehung geben würde. Und dann zitiert Jesus aus dem Teil der Bibel, den die Sadduzäer akzeptierten, aus den 5 Büchern Mose, genau gesagt aus dem 2. Buch Mose, zitiert Jesus den Gott und nennt den Herrn, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und schließt mit den Worten, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Jesus argumentiert mit dem Wort Gottes, wenn er seinen Kritikern antwortet. Der Markus, der Evangelist, Markus Evangelium, der beschreibt auch diese Episode, wo die Sadduzäer kommen, wo sie nach der Auferstehung fragen und so weiter. Der Markus hat aber noch einen weiteren Satz dazugefügt. Da beginnt Jesus seine Antwort mit dem Satz, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Seht ihr, so viele Probleme, so viele Angriffe auf unseren Glauben, die uns unsicher machen sollen, die kommen nur, weil die Fragen stellen, die uns angreifen, weil sie nicht das Wort Gottes kennen. Die stellen eine Frage, wo das Wort Gottes eine Antwort drauf hat und stellen sie uns und stellen sie, weil sie nicht das Wort Gottes kennen. Gottes Wort ist die beste Antwort auf alle Angriffe der Feinde. Und seht ihr, manche Fragen beantwortet Gottes Wort nicht. Wir müssen nicht eine Antwort auf jede Frage haben. Wir müssen auch nicht die Antwort auf jede Frage haben, wo es eine Antwort zu gibt. Wir dürfen ruhen in dem Wissen, wenn es Fragen gibt, wo ich keine Antwort drauf habe, entweder steht sie in der Bibel, dann kann ich sie erforschen, finden, mich mit anderen darüber austauschen. Oder aber Gott beantwortet uns die Frage nicht, dann muss ich auch die Antwort nicht wissen. Gut, wir schließen mit den letzten vier, mit den nächsten vier Versen. Das sind Verse, wo bisher hat man Jesus immer versucht, jetzt stellt Jesus mal eine Frage. Und sind Verse, wo ich mir, die ich immer als ein bisschen kompliziert empfinde. Die Verse 41 bis 44. Er aber sprach zu ihnen: Wieso sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und doch sagt David selbst im Buch der Psalmen: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er denn sein Sohn sein? Vermutlich empfinde ich die Verse als kompliziert, weil ich als Deutscher denke und nicht als Jude. Als einer vom Westen und nicht als einer vom Osten. Unser Denken ist manchmal unterschiedlich und doch glaube ich, dass wir hier eine Erklärung für kriegen. Jesus zitiert Psalm 110, Vers 1. Auch die Juden damals sagten, ja, der Psalm 110 ist ein messianischer Psalm, ein Psalm, der vorausschauend über den Messias redet. Das akzeptierten die. Jesus sagt also, ihr akzeptiert, dass es in diesem Psalm um den Messias geht. Ihr akzeptiert auch, dass der Messias Sohn Davids genannt wird. Und ihr akzeptiert ebenfalls, dass David den Messias als Herrn bezeichnet. Und das zeigt er ihnen als Problem in ihrem Denken auf. Wir erinnern uns, hier im Psalm 110 heißt es: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So, hier haben wir: Der Herr redet zu meinem Herrn. In euren Bibeln ist vielleicht das erste Herr groß geschrieben und das zweite Herr klein geschrieben. Der Grund ist, weil da verschiedene Worte stehen. Beim ersten Herr steht im Original Yahweh, also der Bundesgott Israels, der Gott der Bibel. Beim zweiten steht Adon, die Einzahl von Adonai, was so viel bedeutet wie souveräner Herr oder Meister oder Besitzer. Adonai ist einer der meistgebrauchten Gottesnamen im Alten Testament. David bezeugt also in diesem Psalm, man könnte es auch so lesen: Der Herr, Yahweh, Gott der Herr, Yahweh, sprach zu meinem Herrn, Adon, das heißt zu meinem göttlichen Herrn. Und so bezeichnet David hier den Messias, Adon, als seinen Herrn. Und bezeugt damit die Gottheit des Messias. Jesus hatte gefragt: Wenn David ihn seinen Herrn nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und die stille Antwort Jesu, oder die stille Antwort ist: Jesus ist Davids Sohn, er kommt aus der Linie Davids, aber bereits David ordnet sich ihm unter. Bereits David ordnet sich seinem Herrn, dem Messias, unter und bezeichnet ihn auch als Herrn, benutzt ein Wort, was sonst für Gott benutzt wird. So, Jesus hat also etliche Fangfragen der Pharisäer durch sein Wort beantwortet. Immer ein gutes Mittel. Epheser 6 sagt, das Wort Gottes ist unsere Waffe. Er zeigt ihnen auch auf durch das Wort Gottes die Wahrheit, an die sie nicht glauben wollen. Das ist dann ihre Sache, ob sie es glauben oder ob sie es nicht glauben. Und damit schließen wir Kapitel 20 heute Abend ab. Wir haben über einige Dinge geredet, wir haben über Steuern geredet und über die Regierung. Und Jesus hat uns belehrt, dem Staat zu geben, was recht ist, aber nicht zu vergessen, Gott zu geben, was recht ist. Betreffs Auferstehung, da gibt es nur Gutes zu berichten. Gott ist ein Gott der Lebendigen, die uns vorausgegangen sind, die wir natürlich all die, die wir nicht kennen und die gläubig waren, aber all die, die gläubig waren und die uns vorausgegangen sind, Familie, Freunde, Gemeindeglieder, leben. Sie leben bei Jesus. Jesus ist der Gott der Lebenden und wir werden zu ihnen gehen. Wir gehören Jesus in Ewigkeit und unsere Freude im Himmel wird weit über das hinausgehen, was wir hier als Freude empfinden. Und dann betreffs all der Fragen, die Menschen stellen. Wir haben Gottes Wort. Und Gottes Wort gibt uns Frieden in unsere Herzen, weil es uns Antworten gibt. Ich muss sagen, manchmal, ich habe ein paar Bibelbücher unterrichtet, wo ich mir gedacht habe, boah, die sind so schwer. Und es hat richtig Freude gemacht, sie zu unterrichten. Warum? Weil man mit Fragen konfrontiert wurde, auf die man keine Antwort hatte. Und man musste richtig graben. Und man musste hier mal nachlesen, da mal nachlesen, nachdenken. Und plötzlich gab es eine Antwort zu Fragen, wo man gedacht hat, da gibt es keine Antwort. Schwierige Fragen, Fragen, die meinen Glauben wackelig machen sollen. Und plötzlich merkt man, wenn ich mich damit beschäftige, doch, es gibt Antworten und die sind im Wort Gottes. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass dein Wort uns immer gut tut, Herr. Manchmal dann ist es nicht so kompliziert und dann tröstest du uns und stärkst uns und erfreust uns und gibst uns Wegweisung. Herr, und manchmal dann haben wir so komplizierte Fragen oder Dinge, die wir nicht verstehen oder die wir gefragt werden, Herr. Und auch da gibt uns dein Wort so oft Antwort, wenn wir graben und wenn wir forschen und dann erkennen dürfen, dass du uns Antworten gibst. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, dass du uns bis zum heutigen Abend durchgetragen hast, Herr. Dass du uns an deiner Hand gehalten hast, da wo wir gefallen sind, da wo wir in Zweifel gekommen sind. Da hast du uns feste gehalten und wir danken dir dafür, dass wir den Weg mit dir immer noch gehen. Herr, und wir danken dir auch, dass du uns feste halten wirst, weil du verheißen hast, du wirst uns nicht verlassen noch versäumen. Du bist unser Gott, du bist treu, du bist unser Herr. Wir beten dich an und das wollen wir auch jetzt tun, Herr, wenn wir vor dich kommen mit unseren Liedern. Wir wollen dich anbeten, dich vor Augen haben. Heiliger Geist, wirke in unserer Mitte. Und Herr, auch danken wir dir für dein Werk am Kreuz. Herr, lass uns das nie für gewöhnlich nehmen, sondern lass es uns immer als ein Segen und eine Zeit in der Gemeinschaft mit dir verstehen. Amen.